ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da geht's heute um die nervöse Republik. Deutschland vor der Wahl. Am Mikrofon Gregor Papsch. Ja, noch gut 48 Stunden. Dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr, wer dieses Land künftig regiert. Bis dahin Endspurt in einem kurzen und intensiven Wahlkampf. Es ging hart zur Sache, aber ging es auch um die Sache selbst, um Inhalte? Hat sich die Politik ehrlich gemacht oder hat sie sich gedrückt vor den wirklich drängenden Fragen? Und wie reagiert sie auf die gewaltigen Aufgaben, die auf Deutschland und Europa jetzt zukommen? Das diskutieren wir live in diesem Forum. Meine Gäste sind Dr. Astrid Seville, Professorin für Politikwissenschaft an der Leuphana-Universität Lüneburg. Bei uns ist auch der Verleger und Publizist Dr. Wolfram Weimer. Und ich begrüße Professorin Dr. Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Frau Münch, ein nervöser Wahlkampf geht zu Ende. Hat er Ihnen gezeigt, wo Deutschland gerade steht und was dieses Land in den nächsten Jahren erwartet?
Im Großen und Ganzen schon, aber eins muss man ja dazu sagen, gerade in den letzten paar Wochen dieses Wahlkampfs hat sich ja auch jeden Tag die Themenlage verändert. Daran sind vor allem unsere Verbündeten, die USA, schuld oder sagen wir, sie sind dafür mitverantwortlich. Also insofern kann man, glaube ich, unseren deutschen Politikern gar nicht alles zurechnen, dass sie nicht immer auf jedes Thema, auch die Medien und die Wahlkampfveranstaltungen, auf jedes aktuelle Thema, das da gerade aus den USA zu uns rüberschwappt, immer aktuell eingehen konnten. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, die zentralen Themen sind sicherlich diskutiert worden, nicht alle in die Tiefe, aber dafür war der Wahlkampf auch zu kurz.
Sie haben ja nun schon viele Wahlkämpfe erlebt, ne, und kommentiert. Gibt es so einen Punkt, ein Ereignis, das Ihnen besonders in Erinnerung bleibt? Bei diesem
Wahlkampf. Ja, eigentlich ja schon verschiedene, aber das Stichwort USA, würde ich sagen, ist es erneut. Also diese Einmischung in einen bundesdeutschen Wahlkampf, und zwar nicht von den üblichen Verdächtigen, von Putin oder von den Chinesen, sondern eben von einem Verbündeten aus den USA. Und diese, also im Grunde auch diese Schlechtreden der bundesdeutschen Demokratie mit einem gehörigen Anteil, ja doch, würde ich sagen, von gezielter Falschinformation, um nicht zu sagen von Desinformation, muss man richtig sagen. Also das hat für mich schon eine neue Komponente. Diese Einmischung einerseits des amerikanischen Vizepräsidenten und des Freundes von Donald Trump, von Elon Musk. Also das ist schon bemerkenswert.
Herr Weimer, ein Wahlkampf soll helfen, sich eine Meinung zu bilden, eine Richtung zu erkennen, in die Politik in den nächsten Jahren gehen soll. War dieser Wahlkampf in diesem Sinne ein Gewinn? Hat er geliefert?
Also es war ein Winterwahlkampf und die sind immer anders als die, die wir gewohnt waren, weil vieles natürlich dann eher medial vermittelt wurde. Aber ich fand schon, dass er offen war, dass er lebhaft war. Er war natürlich stark überprägt von den drei Attentaten, die wir hatten. Und das hat die Themenlage natürlich auch nochmal verändert. Aber es ist doch relativ klar geworden, wo die Parteien stehen. Man hat sich über die handelnden Figuren auch Bilder machen können. Ich frage als Verleger und Journalist mich immer, was wird wohl am Montag die Schlagzeile in der New York Times sein, also das liberale Leitorgan der Welt? Und ich vermute, egal wie es nun genau ausgeht, das wird sein, Deutschland erlebt einen großen Rechtsruck. Und das haben wir in diesem Wahlkampf auch gespürt, an der Themenlage, auch an dieser AfD-Diskussion. Und das wird vermutlich eine der großen Schlussfolgerungen dieses Wahlkampfs sein.
Gab es in diesem Wahlkampf Ihrem Eindruck nach auch einen anderen Ton? War er aggressiver, hässlicher? War dieser Wahlkampf härter, unversöhnlicher als frühere Auseinandersetzungen?
Also es gab ja dieses Abkommen der Parteien der Mitte, ein Fairness-Abkommen. Und ich finde, grosso modo haben die sich auch dran gehalten. Die Parteien der Mitte haben einen Weg gefunden, die politische Kultur nicht zu beschädigen. Natürlich ist der große Elefant im Raum blau und der betrifft die AfD. Und war es häufig ein Menuett-Tanz über die Frage, wie gehen wir damit um? Und ich finde aber auch da haben die Parteien der Mitte klar adressieren können, die Themen klar besprechen können. Es ist insofern eine offene Debatte gewesen und die Wähler haben jetzt die freie Wahl. Und nach allem, was wir hören, ist die Wahlbeteiligung diesmal höher als beim letzten Mal. Wir haben also eine Mobilisierung im Land, wir haben eine Politisierung im Land und insofern ist das Hochamt der Demokratie, der Wahlgang, in Ordnung.
Ja, Stichwort Mobilisierung, Frau Sevi. Der Wahl-O-Mat wird gerade so oft geklickt wie noch nie. Rund ein Viertel der Wählerinnen und Wähler sind sich nicht sicher, wo sie am Sonntag ihre Kreuze machen sollen. Ist das jetzt ein Zeichen dafür, wie groß das Interesse an dieser Wahl ist oder wie orientierungslos viele Menschen sind? Wem soll ich in diesen Zeiten vertrauen?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Es gibt ein großes Interesse, es gibt aber auch genau, wie von Ihnen gerade angesprochen, diese Unentschlossenheit. Also noch in den letzten Tagen vor der Wahl sich zu überlegen, kann ich strategisch wählen, kann ich taktisch wählen, welche Auswirkungen hat auf meine Wahlentscheidung das neue Wahlrecht. Das sind ja alles Überlegungen, die die Wählerinnen und Wähler umtreiben. Und insofern verwundert es mich nicht, dass man hier versucht, Orientierung zu suchen, zum Beispiel über so ein Tool wie den Wahl-O-Mat. Gleichwohl kann man diesen Wahl-O-Mat natürlich auch hinterfragen und überlegen, okay, ist es denn wirklich dann wahlentscheidend, was die Bürgerinnen und Bürger da herausfinden? Kann man Politik so auf einzelne Policies, wie wir in der Politikwissenschaft sagen, also auf einzelne Politikfelder, Politikentscheidungen herunterbrechen? Man kann da ja auch priorisieren und bekommt dann manchmal, wenn man nicht dementsprechend selektiert, erstmal alle Angebote von Parteien, von denen man zum Teil noch gar nie gehört hat, vorgeschlagen. Ich würde tatsächlich sagen, dass das ein wichtiges Instrument mittlerweile der politischen Meinungs- und Willensbildungsprozesse ist bei Wählerinnen und Wählern, aber genauso zählen dazu auch Talkshows, Formate, TikTok-Videos, all das, was wir auch kennen.
Okay, schauen wir uns an, was in diesen vergangenen Wochen prägend war. Ist ja schon angeklungen, dieser Wahlkampf steht zunehmend unter dem Vorzeichen großer Ernüchterung. Wirtschaftsabschwung, die Anschläge von Aschaffenburg und München, die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die Aufkündigung des amerikanischen Beistandsversprechens für Europa, überhaupt die Schockwellen, die die neue US-Regierung fast täglich auslöst. Herr Weimer, viele halten diese Wahl für eine der wichtigsten seit 1949, weil zur Disposition steht, was gewissermaßen zur Identität der Bundesrepublik immer gehört hat. Stabile Wirtschaft, Wohlstand, vor allem eben ein Leben in Sicherheit. Haben Sie das Gefühl, die Politik hat den Ernst der Lage erkannt?
Das stimmt in gewisser Weise und die politische Klasse adressiert das auch. Aber das tut sie halt leider bei jeder Wahl. Die politischen Akteure stilisieren die Bedeutung ihrer eigenen Rolle natürlich auch hoch, indem sie sagen, nun geht es um eine historische Weichenstellung. Das werden wir sehen, ob die Zeitläufe wirklich so sind, dass das eine historische Zäsur ist. Ich hoffe mal nicht, aber sagen wir mal, die Bedrohung, dass es das sein könnte, die sind offensichtlich. Aber bei den handelnden Akteuren herrscht dieses Bewusstsein der Ernsthaftigkeit. Es war ja auch häufig von der neuen Ernsthaftigkeit der deutschen Politik die Rede schon. Ich finde auch, der Diskurs ist deutlich ernster geworden. Es gab zwei große Themen, die diesen Wahlkampf geprägt haben. Das war die Wirtschaftskrise, Standortkrise und die Migrationskrise. Und jetzt ganz zum Schluss ist noch die außenpolitische Sicherheitskrise dazugekommen. Insofern haben wir drei Krisenmomente und wir haben natürlich auch eine Regierung, die gescheitert ist, also eine Ampelregierung, die gescheitert ist, zu vorgezogenen Neuwahlen kommen musste. Insofern, ja, war das ganz sicher eine Wahl, die unter dem Krisentopos mehr stand als andere.
Gehen die beiden anderen da mit? Frau Münch, kann man vielleicht sagen, hat die Außenpolitik den Wahlkampf vielleicht der Parteien, wie er von denen mal geplant war, gerade in den letzten zwei Wochen gewissermaßen überholt?
Also für einzelne Parteien zumindest hat diese Außenpolitik ja, führt womöglich dazu, dass eine Partei, die sich eigentlich schon ziemlich sicher im Bundestag gewähnt hat, wieder gewähnt hat, dort zu sein, nämlich das Bündnis Sarah Wagenknecht. Also da kann man davon ausgehen, dass also zumindest dieses Herumspielen um die 5%-Hürde, dass das ganz viel mit der Außenpolitik zu tun hat, indem nämlich dem BSW, vor allem Sarah Wagenknecht, ja schlicht und ergreifend das Thema fast schon abhanden gekommen ist. Mhm. Jetzt ist natürlich alles noch nicht da, was auf einen Friedensschluss oder wenigstens einen Waffenstillstand hindeutet. Aber allein der Umstand, dass das jetzt doch durch Donald Trump und vor allem durch diese Anbieterei an einen Diktator wie Putin, dass das zumindest in eine denkbare Nähe kommt, das nimmt Sarah Wagenknecht ganz viel von ihrem Rückenwind da, diesen Friedenswahlkampf zu führen. Also insofern, da hat die Außenpolitik sich ganz stark ausgewirkt. für die SPD ist im Grunde die Rechnung, dass man womöglich punkten könnte mit einem Olaf Scholz als dem besonnenen Friedenskanzler. Ich würde sagen, da ist auch einiges daneben gegangen. Das hat auch nicht wirklich funktioniert. Und gleichzeitig versuche ich mich in die Rolle und in die Positionen des Denken der CDU hineinzuversetzen, die ja im Grunde in ihrem Innersten getroffen sind. Das wirkt sich jetzt vielleicht nicht unmittelbar auf den Wahlkampf aus, aber das wirkt sich auf die künftige, womögliche Kanzlerschaft von Friedrich Merz aus. Die Union ist ja im Grunde am stärksten getroffen, weil sie diese Transatlantiker ja im Grunde in ihrem DNA haben. Und jetzt wird man auf einmal mit einer doch eher, also fast schon feindlich gesinnten amerikanischen Regierung konfrontiert. Und da muss sich Friedrich Merz jetzt vielleicht weniger Gedanken um den Ausgang der Wahl machen, als um die Frage, wie geht er damit als möglicher Bundeskanzler um. Also insofern, ja, die Außenpolitik als ganz dramatisch und gleichzeitig diese Bekenntnisse zur Europäischen Union. Und wir sehen, dass eben die Europäische Union, wie allseits bekannt, eben doch unterschiedliche Interessen verfolgt. Und wir erleben diese Anbieterei von einzelnen Mitgliedstaaten an die Amerikaner. Und die Deutschen sind wie immer vielleicht so ein bisschen hin und her gerissen, wie man sich verhalten soll.
Gestern Abend gab es ja im Ersten und im ZDF nochmal eine Abschlussrunde mit Spitzenpolitikern der Parteien. Und da machte die Sicherheitspolitik ja auch den Anfang. Und da wurden natürlich jetzt dringliche Fragen gestellt. Wie viel Geld in die Verteidigung stecken? Sind deutsche Soldaten in der Ukraine denkbar? Kommt jetzt die Wehrpflicht? Wie damit umgehen, dass die USA Europa den Beistand aufkündigen? Wer soll Europa anführen, Frau Sevi? Haben Sie Antworten gehört?
Ja, ich habe zum Teil Antworten gehört, aber ich möchte das nochmal gerne aufgreifen, was gerade gesagt wurde. Also ich würde auch tatsächlich sagen, wenn wir über diesen Wahlkampf sprechen, wenn wir über Themensetzung dieses Wahlkampfs sprechen, dann müssen wir sie eigentlich erkennen, dass wir manchmal an den Prioritäten vorbeigesprochen haben oder beziehungsweise, dass die politischen Akteure an Prioritäten vorbeigesprochen haben oder eben auch Journalistinnen und Journalisten. Es ging sehr viel, sehr lange in diesen verschiedenen TV-Formaten zum Beispiel um Migrationsfragen. Es geht immer noch um die Schuldenbremse und in einer Rigidität in dieser Debatte, bei denen eigentlich völlig klar ist, dass die Herausforderungen, die in der nächsten Legislaturperiode auf eine neue Bundesregierung zukommen, sehr vieles null und nichtig machen werden, was man jetzt im Wahlkampf so versprochen hat oder diskutiert hat. Und insofern würde ich schon sagen, dass solche Fragen wie diese sicherheitspolitischen Erwägungen, die jetzt auf den letzten Metern im Wahlkampf eine hohe Relevanz erfahren, eben getrieben durch die Rede von J.D. Vance auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die dem Letzten klar gemacht hat, dass jetzt wirklich etwas ganz gravierend anders ist. Das wird, glaube ich, zeigen, dass sehr viele der programmatischen Punkte, die die Parteien bis dahin so formuliert haben, mit denen sie in den Wahlkampf gestartet sind, eventuell sich alle schon wieder als gestrig erweisen werden, just in dem Moment, wenn die Koalition sich bildet.
Und das also finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass wir im Grunde einen Wahlkampf jetzt auch in den letzten paar Tagen erlebt haben, wo man dieses sogenannte Agenda-Setting im Grunde ja auch nicht wirklich machen kann und nicht wirklich konstatieren kann, einfach weil man getriebener ist. Das ist jetzt nicht, hat nichts mit Unfähigkeit von Politikern zu tun, sondern dass die Themen eben ganz stark von außen gesetzt werden und man gleichzeitig in dem Dilemma ist, dass sich ein Großteil der Bürger, ja, man macht sich schon Sorgen über die Sicherheitspolitik und die Außenpolitik, aber eigentlich interessiert man sich, und das hat man ja auch bei diesen Wahlterminen, bei diesen Wahlarenen mitbekommen, mit Bürgerbeteiligung, dass die meisten Leute ja dann doch eher verständlicherweise nach der Zukunft der Rentenversicherung, nach der Pflege, nach der Relevanz oder der Auswirkung des demografischen Wandels, nach steigenden Mieten gefragt haben. Also da sieht man dann im Grunde, dass einem dann doch die Jacke vielleicht dann doch wieder näher ist als die Hose. Aber gleichzeitig wissen wir, dass ohne Sicherheit alles gar nichts ist.
Auf der anderen Seite ist es doch so, dass jeder Wahlkampf sich immer seine zwei, drei großen entscheidenden Themen sucht. Und dann kann man immer beklagen, es wäre doch dieses Thema oder jenes Thema doch eigentlich relevanter gesucht. Das finde ich aber eigentlich normal. Und in diesem Fall war es halt die Wirtschaftskrise und die Migrationskrise. Und Das sind natürlich auch zwei Fragen, die für die politische Mitte ganz ernst zu adressieren sind. Denn eins wissen wir doch jetzt relativ wahrscheinlich, dass eben die politischen Extreme mit diesem Wahlgang gestärkt werden. Und wir werden wahrscheinlich ein Wahlergebnis am Sonntag haben, dass an die 30% der Deutschen extreme Parteien gewählt haben. Also sowohl die AfD als auch die Linkspartei. Und das ist natürlich ein Zustand, den kannten wir in der alten Republik nicht. Und wenn 30%, also fast jeder dritte Deutsche, extrem wählt, dann ist das natürlich auch ein Weckruf und ein Alarmruf an die politische Mitte, dann diese entscheidenden Themen, um die es ging, auch wirklich zu adressieren. Ich glaube, dass diese neue Regierung, das wird ja wahrscheinlich eine von Herrn Merz geführte Regierung, mit wem auch immer, aber diese beiden Probleme auch lösen muss oder irgendwie einer Lösung hinführen muss, denn sonst haben wir beim Wahlgang 29 noch ganz andere Themen auf der Agenda.
Aber jetzt kann man sich natürlich trefflich drüber streiten, ob man jetzt die Linkspartei, ich bin wahrlich kein Fan von ihr, in die gleiche Schublade hineintun darf wie die AfD. Sie haben recht, es ist relevant, wenn man ein Parteiensystem anschaut, dass die Pole so eine starke Zuspruch haben, aber ich würde also schon einen Unterschied zwischen der AfD und ihrer autoritären, völkischen Denken machen und den vielleicht gelegentlich mich noch auch naiv anmutenden Forderungen der Linkspartei oder der Linken.
Na gut, die Linkspartei ist die direkte Nachfolgeorganisation der SED.
Ja, das ist jetzt auch schon ein paar Jährchen her.
Trotzdem sind sie sozusagen die Systemgegner. Wir haben rechts und links eben Bewegung, das merken wir am Ende. Und das ist natürlich ein Alarmzeichen, dass etwas nicht stimmt in der Mitte.
Ich möchte das Argument aber gerne noch einmal kurz drehen, wenn ich das darf, weil dann sehr schnell gesagt wird, naja, es gibt hier eine politische Nachfrage nach dieser Politik, darauf müssen die politischen Akteure reagieren. Nun bin ich Politikwissenschaftlerin und wir wissen aus der politikwissenschaftlichen Forschung, dass der Wählerwille, so wie er sich in Umfragen oder in anderen Formaten dann immer artikuliert oder gezeigt wird, dass das ja auch darauf reagiert, was es überhaupt für ein politisches Angebot gibt. Also ich denke hier nochmal an das Stichwort, was zum Beispiel Katrin de Vries und Sarah Hobold von der LSI geliefert haben. Es gibt politische Unternehmer. Steffen Mau formuliert das als Polarisierungsunternehmer. Und es gibt auch eine amerikanische Studie, dass Demokratie von oben erodiert. Also wir haben hier ganz gezielte Bewirtschaftung dieser Themen zugunsten einer Nachfrage nach immer radikaleren oder extremistischeren Positionen. Wir dürfen also nicht die Parteien aus der Verantwortung nehmen und sagen, naja, das ist der Wählerwille, auf den man jetzt reagieren muss oder das sind die Umfragen, die das zeigen. Deswegen müssen die politischen Akteure darauf reagieren. Man muss auch schauen, was die politischen Akteure alles getan haben, damit diese Themen so prominent wurden. Und dass wir dann damit andere Themen und vor allen Dingen auch manchmal die Problemlösungsangebote, die wir ja hätten, auch in der Mitte, dass die dann so verschleiert werden, beziehungsweise zugunsten radikaler Lösungen auch so verschwinden fast im Diskurs.
Aber natürlich muss man schon auch sehen, also ich sehe diesen Übertrumpfungswettbewerb mit Blick auf das Thema Flucht wie kann man restriktivere Flüchtlingspolitik betreiben? Ja, da gibt es einen Übertrumpfungswettbewerb, aber wir haben gleichzeitig natürlich auch eine Situation, wo man sagen kann, also die Integrationspolitik in der Bundesrepublik funktioniert nicht. Wir hatten zahlreiche Attentate mit vielen Menschen, die ums Leben gekommen sind. Und wir haben eine große Besorgnis in der Bevölkerung. Und ich glaube, die haben wir unabhängig, also die wird völlig zugegeben. Also die wird auch noch geschürt. Das ist ganz bestimmt eine Tatbestand, dass die in den digitalen Netzwerken geschürt wird, auf Telegram und wo auch immer, wo Desinformation noch zusätzlich die Ängste anschüren sollen. Aber die Leute machen sich Sorgen. Und wenn man die Großstädte verlässt und mit den Leuten redet, dann hört man natürlich raus, dass da eine große Unzufriedenheit über die Flüchtlingspolitik ist. Nicht allgemein über die Migrationspolitik, aber über die Flüchtlinge.
Wir reden gleich noch über das Thema Migration etwas. Ich möchte aber vielleicht doch vorher noch mal etwas prinzipieller fragen, auch weil Frau Sevi, weil Sie vorhin gesagt haben, so manche Wahlwerbung, wie sie denn ursprünglich mal geplant war, wirkt heute schon fast ein bisschen gestrig. Beispiel, die SPD hat auf Wahlplakaten mit dem Slogan geworben, mehr für dich. Aber haben Sie von einem Kandidaten, egal welcher Partei, den Satz gehört, sinngemäß, es wird weniger für dich, es könnte wehtun, was jetzt auf Deutschland zukommt, es wird uns nicht mehr so gut gehen wie bisher.
Ja, das ist ja das Interessante an der derzeitigen politischen Lage, dass die Parteien, wie beispielsweise die Grünen, die es versucht haben, dafür sehr, sehr schnell sanktioniert worden sind in den letzten Jahren. Man könnte aber auch an diesen wirklich interessanten Umstand denken, dass Boris Pistorius zugleich der beliebteste Politiker des Landes ist, aber das eigentlich permanent sagt. Die ganze Zeit sagt, Leute, es wird sich etwas ändern. Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Deutschland, ich zitiere, kriegstüchtig machen. Und eigentlich die Deutschen und die Wählerinnen und Wähler damit einschwört auf andere Zeiten. Ich bin mir auch nicht sicher, ob dieses permanente Versprechen von mehr und die Rente wird gehalten, nicht eigentlich eine, weil Sie auch ganz zu Beginn danach fragten, ob die Politik sich ehrlich gemacht habe, ob das nicht eine eben wieder, wie soll man sagen, strukturell bedingte Unehrlichkeit der Politik ist. Also wenn wirklich die politischen Akteure mitteilen würden, jetzt vor der Wahl, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf die deutsche Wahlbevölkerung zukommt, dann würden sie alle damit wahrscheinlich rechnen müssen, politisch abgestraft zu werden. Und deswegen würde ich schon so ein bisschen vielleicht polemisch überspitzt sagen, als Wählerinnen und Wähler können wir uns eigentlich nicht wirklich sicher werden, dass uns ehrlich gesagt wurde, was in den nächsten Jahren passieren
wird. Ich glaube, dass die Dinge einfacher liegen. Ich habe heute noch mit einem Spitzenpolitiker der SPD geredet und da herrscht im Moment allgemeine Frustration und Bluesstimmung. Und habe ich gefragt, was würdet ihr denn sagen, war euer Fehler? Und die sagen, gut, wir haben den falschen Kandidaten gehabt, aber eigentlich hätten wir die Migrationskrise früher und ernster adressieren müssen. Und wenn man sich das Schicksal der SPD vergegenwärtigt, das wird am Sonntag, die Umfragen sagen irgendwas zwischen 14% und 16%, wenn es ganz gut läuft, vielleicht 17%. Das wird das schlechteste Ergebnis seit 1887. Das ist ja nicht irgendeine Wahlniederlage, sondern das ist ein historisches Drama. Und es beruht aber am Ende doch darauf, dass sie schlecht regiert haben und diese zwei zentralen Themen einfach nicht adressiert haben. Insofern
und einen Kandidaten, den die Leute nicht mehr haben wollen.
Sie hätten Pistorius nehmen sollen.
Ja,
aber das wollte Scholz halt nicht.
Aber Herr Papsch, ich würde noch mal ganz gern den Punkt, den Frau Seville angesprochen hat. Wir haben dann noch also mit dieser Frage, wie ehrlich können eigentlich Parteien sein? Ja, wir hören als Wähler natürlich lieber das Versprechen. Und jetzt haben wir noch die Situation.
Das ist die Frage, ob die Wähler das wirklich
lieber hören. Also ich würde schon sagen, dass wir anscheinend lieber, also wenn ich für mich selber nur überlege, wie viele böse Zuschriften ich bekomme, wenn ich mit Blick auf den demografischen Wandel in der Bundesrepublik Deutschland sage, dass es so die Rentenversicherung nicht weiter funktionieren wird, dass wir zum Beispiel länger arbeiten, dann kann ich so sicher wie das Abend in der Kirche damit rechnen, dass ich mehrere böse Mails bekomme, weil ich ja Beamtin sei und deshalb dürfe ich das gar nicht sagen, weil mich würde es ja nicht treffen, obwohl es eine Tatsachenbeschreibung ist. Aber worauf ich hinaus wollte ist, wir haben jetzt Konkurrenten. Wir hatten früher insgesamt seriöse Parteien, die alle zu viel versprochen hatten, unbeschritten. Aber jetzt haben wir zwei Parteien oder mindestens eine, nämlich die AfD, die den Leuten sagt, das stimmt doch gar nicht, dass ihr euch einschränken müsst oder dass wir uns einschränken müssen. Es wäre doch für alle genug da. Wir müssen nur diese Flüchtlinge, die Migranten, wir müssen sie einfach nur rausschmeißen. Und mit dieser fatal falschen und polemischen und widerwärtigen Botschaft, da ist es noch mal schwieriger, auch nur den Versuch zu machen, ehrlich, wirklich den Leuten zu sagen, dass es weiterhin der Bundesrepublik gut gehen wird, aber nicht mehr so gut wie bisher.
Wobei, da würde ich gerne die Politik auch mal in den Schutz nehmen. Die Politiker sprechen ja da gerne von dem Kolumbus-Effekt des Versprechens. Also wie hat Kolumbus es eigentlich geschafft, ein paar Dutzend Männer in eine Todesfahrt auf den Atlantik zu schicken? Der hat denen natürlich nicht gesagt, Leute, ihr kriegt alles Skorbut, die Hälfte von euch stirbt und wir wissen überhaupt nicht, wo wir hinfahren, sondern er hat was vom Eldorado erzählt. Von einem Paradies, das wir entdecken. Und ich finde, Politik hat ja immer, egal welche Programmatik sie verfolgt, den Aspekt Risiko und Ernst und Anstrengung zu adressieren, aber Verheißung auch zu kommunizieren. Egal in welcher Kommunikationsform, würde ich das der Politik an sich jetzt auch gar nicht...
Guter Punkt. Eldorado-Politik. Soll man eine Partei gründen, Herr Weimer?
Aber ich glaube, die SPD hat auch plakatiert Zuversicht. Das war doch auch einer der größten Slogans Ende des letzten Jahres. Zuversicht, Zuversicht. Und vielleicht kann man auch sagen, vielleicht sind sie auch gar nicht so strategisch unklug gewesen, auf diese, wie sagt man so schön, lame duck Olaf Scholz zu setzen, weil uns völlig klar ist, dass er ab nächster Woche politisch keine Rolle spielen wird. Und hat man einen unverbrannten Boris Pistorius.
Also aber Frau Münch hat ja eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ne? Also die Frage hat mich auch beschäftigt, wie sehr war das dem Trio Scholz, Merz, Habeck, aber auch eben den anderen Parteien, wie sehr war da die Angst vor der AfD denen ins Gesicht geschrieben? Alice Weidel hat ja bei ihren Auftritten vor allem ausgestrahlt, die Zeit spielt für uns, die AfD. Wenn die nächste Regierung wieder scheitert, dann sind wir bei 30% oder mehr. Also wie sehr hat die Frage nach dem Umgang mit der AfD diesen Wahlkampf angetrieben, verunsichert, sogar gelähmt, weil klar wird, eine 20%-Partei lässt sich auf Dauer eben nicht ignorieren.
Ja, natürlich, die CDU wollte eigentlich das Thema Migration und AfD ganz aus dem Wahlkampf draußen halten. Ja. Die CDU wollte eigentlich einen Wirtschaftswahlkampf machen. Wir haben eine Wirtschaftskrise, wir haben einen Mann, der hat eine Wirtschaftskompetenz und also setzen wir darauf. Aber dann passierten die drei Attentate und dann war das Stimmungsfeld in der Nation vollkommen anders. Und sie haben sich dann entschieden, das Thema zentral zu adressieren, auch, ich sag mal, parteipolitisch riskant und gesellschaftspolitisch hoch umstritten. Sie sind diesen Weg dann gegangen in das zentrale Feld des Themas, aber mehr gezwungen als freiwillig. Insofern waren sie da schon getrieben. Die SPD hat versucht, das Thema ganz zu umgehen und das ist gescheitert. Das kannst du eigentlich nicht machen. Insofern hat natürlich diese Fixierung auf den blauen Elefanten im Raum eine Riesenrolle gespielt.
Und man hat... Also ich meine, da ist ja auch eine gewisse Einigkeit vorhanden gewesen zwischen den seriösen Parteien, die meines Erachtens dann auch glaubwürdig ist. Also ich sehe, ansonsten halte ich es für notwendig, dass die Parteien sich natürlich unterscheiden müssen. Aber in dieser Positionierung gegenüber der AfD ist man relativ einheitlich aufgetreten. Und gleichzeitig ist das natürlich auch wieder das Dilemma, dass man im Grunde ja dann immer wieder sich dran erinnern lassen muss, es sei doch undemokratisch, eine so relevante Partei, die vermutlich die zweitstärkste Fraktion im Deutschen Bundestag werden wird und in mehreren ostdeutschen Landtagen ja bekanntlich schon wesentlich stärker ist, quasi zu ignorieren. Und wir alle kennen dieses Dilemma. Das treibt so viele Menschen, so viele Institutionen um. Und jetzt redet man eben im Parlament nicht mehr theoretisch darüber, sondern die Frage ist, wie hält man einerseits eine Brandmauer aufrecht? Wie lange wird das noch gut gehen? Wenn man im Grunde dann womöglich sich in eine Dreierkoalition hineintreiben lassen muss, die dann wiederum im Grunde der AfD wieder, weil sie sich eben weiterhin streiten wird, zwangsläufig wieder der AfD in die Hände spielen wird. Also ein veritables Dilemma.
Herr Weimer, die FAZ hat geschrieben, eins haben die vielen Auftritte der Spitzenkandidaten einschließlich Alice Weidel gezeigt, nämlich die totale Normalisierung der AfD bis hin zum Handshake im Studio, den gab es ja bis dahin nicht. Stimmen Sie zu, die AfD ist endgültig angekommen in der deutschen Politik?
Ja, also auf habitueller Ebene stimmt das. Auf machtpolitischer Ebene natürlich nicht, weil die Brandmauer immer noch steht und auch meines Erachtens auch noch jahrelang stehen wird. Ich bin ja ein Verfechter des dänischen Weges und wir haben ja in unserem Nachbarland eine ähnliche Entwicklung gehabt vor wenigen Jahren. Und dann hat sich eine sozialdemokratische Regierung entschieden, die Migrationsfrage entschieden zu lösen. Und siehe da, diese Rechtspopulisten, die dort auch so groß waren wie bei uns jetzt die AfD, die sind heute noch 2-3%. Und wir hatten ja eine ähnliche Bewegung in den 90er Jahren mit den Republikanern. Da haben auch die beiden großen Volksparteien sich entschieden, das eine Problem zu lösen. Und dann waren die auch verschwunden. Ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass das gelingen kann. Es ist halt jetzt sehr die Frage, wie am Sonntag die Wahl ausgehen. Mhm. Nach allem, was ich höre, ist in der SPD von den handelnden Personen, die danach, also nach Olaf Scholz kommen, also Lars Klingbeil und Boris Pistorius, die sind beide mittig orientierte Realpolitiker. Die haben auch einen klaren Blick auf diese Thematik. Ich glaube, die könnten mit der CDU dann sehr vernünftige Problemlösungspolitik betreiben. Aber wenn es so ausgeht,
einen Mitgliederentscheid, mit dem sie umgehen müssen wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Und das ist ja die Schwierigkeit.
Ja, und die Frage ist, ob es überhaupt reicht für die beiden.
Richtig. Ja. Da muss man auch tatsächlich sagen, ne? Also wir kennen noch dieses Bonmot von Christian Lindner. Lieber nicht regieren als falsch regieren. Vielleicht muss man manchen Wählerinnen und Wählern vor Sonntag sagen, lieber nicht wählen als falsch. Nein, Quatsch. Also ne, es gibt auch eine gewisse staatspolitische Entscheidung in der Wahlkabine. Wenn zu viele kleine Parteien in den Bundestag kommen, haben wir das Problem, dass die Mehrheitsbildung noch schwieriger wird. Das sind ja alles Überlegungen, die jetzt neu eine Rolle spielen. Wem gebe ich die Stimme? Verunmögliche ich damit vielleicht eine Koalition?
Sie hören SWR Kultur, das Forum, mit Gregor Papscher Mikrofon. Und da geht's heute um die nervöse Republik. Deutschland vor der Wahl. Es diskutieren die Politikwissenschaftlerin Astrid Sevi, sie hatte eben gerade gesprochen, die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch und der Publizist Wolfram Weimer. Sollen wir uns ganz kurz nochmal die Kandidaten anschauen, wie sie sich geschlagen haben. Ein SPD-Kanzler, der sich vor allem selbst lobt. Ein grüner Vizekanzler, der sich Zuversicht wünscht. Ein Unionskanzlerkandidat, der einen sofortigen Politikwechsel verspricht. Und eine AfD-Kanzlerkandidatin, die Deutschland kurz vor dem Untergang sieht. Wir haben die jetzt fast täglich Argumente tauschen sehen. Gestern Abend noch ein letztes Mal, ohne die beiden Hauptdarsteller Scholz und Merz. Frau Münch, insgesamt muss man ja sagen, sind das ja eher schwache Kandidaten. Wenn man die Sympathiewerte zum Maßstab nimmt, da kommt keiner über mehr als rund 30% hinaus. Wer soll Deutschland durch die schweren Fahrwasser manövrieren, die jetzt überall warten? Wer hat da Ihrer Meinung nach am besten für sich geworben? Wer war da besonders glaubwürdig?
Das ist wie immer, liegt natürlich im Auge des Betrachters. Es ist immer das Interessante, dass diese Befragungen, die jetzt sicherlich auch nicht immer voll repräsentativ waren, also doch sehr unterschiedliche Einschätzungen gegeben haben. Ich erinnere mich an das erste Zweierduell, wo Olaf Scholz anscheinend obsiegt hat, obwohl er die ganze Zeit nur davon geredet hat, was er alles gut gemacht hat. Und ich mir gedacht habe, hoppla, welche Regierung hatten wir eigentlich? Und ich glaube, dass das insgesamt auch mit dazu beiträgt, dass die Leute sich so schwer tun, sich zu entscheiden. Das hat einerseits natürlich auch mit zum Teil konfligierenden inhaltlichen Themen zu tun. Wenn man Klimawandel will, muss man die Grünen, also in Klimawandelbekämpfungspolitik, muss man die Grünen wählen, kriegt dann aber auch eine starke sicherheitspolitische Kraft. Vielleicht möchte man das gar nicht, wenn man eigentlich Pazifist sich wähnt. Und was die Leute unheimlich geärgert hat, in Gesprächen habe ich das immer wieder rausgehört, dass man gesagt hat, jetzt treten von dieser Ampelregierung alle drei Kandidaten wieder an. Wir haben ja auch einen Christian Lindner, der auch der Überzeugung ist, dass er alles richtig gemacht hat. Und das ärgert die Leute, weil sie sagen, der Bundeskanzler ist doch gescheitert. Herr Habeck war jetzt nun nicht wirklich ein überzeugender Wirtschaftsminister und Herr Lindner musste aus der Koalition ausscheiden. Also insofern, da bleibt dann vielleicht dann doch gelegentlich Friedrich Merz dann im Auge der Betrachter. Hat er dann den Vorteil, dass er zumindest bis jetzt in der Vergangenheit war, damit nicht konfrontiert war. Und er hat den großen Vorteil, meines Erachtens war es perfekt für die Union oder für Friedrich Merz, dass sich Angela Merkel eingeschaltet hat. Mhm. Was Besseres konnte sich doch Friedrich Merz gar nicht wünschen, als diesen radikalen Schnitt zur früheren Flüchtlingspolitik. Also da steht er nicht mehr unter Verdacht. Und natürlich ist das Ärgerliche aus meiner Sicht, dass Alice Weidel dann im Grunde immer auch den anderen, sowohl dem Unionskandidaten nach dem Motto, die Opposition war jetzt auch nicht befriedigend, und auch diesen drei Wiederkömmlingen der Ampelregierung quasi so den Spiegel vorhalten konnte. Insofern hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Selbstreflexion, Selbstkritik gewünscht und vielleicht doch den einen oder anderen Kandidaten.
Was meinen Sie, Frau Sevi, hat einer der Kandidaten geleuchtet bei seinen Auftritten? In den letzten Wochen.
Ich würde auch tatsächlich sagen, dass wir hier eine Wahl haben, bei der wir eigentlich einen Amtsmalus haben. Ne? Also nicht den Amtsbonus, sondern Amtsmalus. Man sucht jemanden,
einer muss
der
es
noch
machen?
Kein. Genau, oder? Ja, jemanden sucht, der noch kein Amt hatte in den letzten Regierungen. Und das ist sicherlich der Bonus bei den Wählerinnen und Wählern für Friedrich Merz. Ich finde, auch das, ich würde da beipflichten, das kommt dann immer so gleich zu einer Wahlempfehlung, wen man besonders gut und stark findet, kommt das dem so nahe? Das finde ich nicht. Ich fand, alle hatten ihre Stärken. Ich würde genauso die Schwäche sehen in dieser Permanenz des Selbstlob von Olaf Scholz. Das hatte wirklich zum Teil karikatureske Anmaßungen. Man hat es gesehen, dass Robert Habeck über diese Figur der öffentlichen Selbstkritik eigentlich versucht hat, von seinem eigenen Tun und von der Ampel sich zu distanzieren. Das kann sowohl als Glaubwürdigkeitsgewinn als auch als Glaubwürdigkeitsverlust verbucht werden. Das liegt sehr im Auge des Betrachters. Und Friedrich Merz, genau wie Ursula Münch gerade sagte. Ich glaube, das ist der Clou. Man müsste fast überlegen, Angela Merkel hat ihm wahrscheinlich wirklich einen sehr großen Gefallen getan. Aber man sieht doch hier auch einen Kandidaten, der auch sehr getrieben ist von Ereignissen, der auch immer reagieren musste auf das, was jetzt gerade politisch geschehen war. Und trotzdem jetzt aber auch sich die Türen offen halten musste. Da glaube ich, haben wir die graue Eminenz Markus Söder noch gar nicht. Denn der hat wahrscheinlich im Wahlkampf für Friedrich Merz eine sehr große Rolle gespielt. Stimmt. Wird sie auch noch spielen. Ja, insofern.
Und wird ständig drauf Wert legen und feststellen, wie viele Prozent mehr die CSU eingefahren hat als die CDU.
Genau, und das spielt eine große Rolle bei der Beurteilung des Wahlkampfs von Friedrich Merz. Er muss sich auch noch Richtung Bayern immer absichern.
Herr Weimar, es gab ein Ereignis in diesem Wahlkampf, das wie kein anderes das Parlament entzieht. zweit hat der Vorstoß von Friedrich Merz in Sachen Migration, sein Fünf-Punkte-Plan und das Abstimmungsverhalten im Bundestag, die Union zusammen mit der AfD und dann die sich anschließende Brandmauerdebatte. Im Nachhinein hat dieser Streit im Wahlkampf gut getan, war er wichtig. Vielleicht, weil ja auch klar wurde, dass es zur bisherigen, sagen wir, konsensualen, alternativlosen Politik unter Kanzlerin Merkel offenbar doch Alternativen gibt.
Also zunächst mal teile ich die Einschätzung, dass es Friedrich Merz glücklich hatte in der Fügung. Hätten wir einen Kandidaten Friedrich Merz vor 10 Jahren gehabt in den politischen Umständen, wäre er niemals Kanzler geworden. Ja. Aber dass ausgerechnet in einer schweren Wirtschaftskrise dann ein Mann mit Wirtschaftskompetenz dasteht und in einer Migrationskrise, wo man der CDU jetzt glaubhaft abnehmen muss, Moment mal, habt ihr nicht mit Angela Merkel das Problem eigentlich erstmal verursacht? Und er kommt als unbelasteter Kandidat. Das ist aus Sicht der CDU mit ihrem Kandidaten ein glücklicher Umstand. Ich glaube aber insgesamt, wenn man auf die handelnden Figuren schaut, es war ein Wahlkampf, wo die Personen gar keine Rolle spielten. Wir hatten Wahlkämpfe in der Bundesrepublik, wo die personelle Frage eine ganz große Rolle gespielt hat, wo auch faszinierende Figuren auftreten oder wo einer stürzte. Bei Angela Merkel war das auch manchmal, da spielt es gar keine Rolle. Und dann wieder, Sie kennen mich, war es eine ganz große Vertrauenswahl zu dieser Person. Aber bei dieser Wahl, die wir jetzt erleben, spielen meines Erachtens die handelnden Figuren, ja, die sind jetzt beim Fall Olaf Scholz zum Nachteil der einen Partei und vielleicht da ein bisschen zum Vorteil der anderen. Aber grosso modo ist das eine Richtungs- und Sachwahl. Und es ist eine Abwahl einer Regierung, also einer Regierung, die gescheitert ist, selber das Scheitern dokumentieren musste, von der auch übrigens alle Beteiligten sagen, sie sind gescheitert. Die kriegen halt von der Bevölkerung dann nochmal die Quittung. Aber es war keine von Persönlichkeiten dominierte oder irgendwie entschiedene Wahl. Und dieser Vorgang im Bundestag, wenn ich mit den Politikern der CDU spreche und frage, warum habt ihr das eigentlich gemacht, dann war aus deren Sicht das Motiv, die AfD ist in dieser Wahl von Woche zu Woche stärker geworden. Sie haben angefangen im März bei 16%, sind dann irgendwann im Januar über die 20% und nach diesem Attentat wären sie auf die 25% zugelaufen, wenn wir das Thema nicht im Bundestag auf die große Bühne gestellt hätten. Ich weiß nicht, ob die Analyse so stimmt oder nicht, aber das ist jedenfalls die Motivationslage. Interessanterweise hat es am Ende, wenn man es von hinten aus betrachtet, gar nicht so viel verändert oder bewirkt, auch im politischen Diskurs, wie das in diesen ersten aufgeregten Tagen schien. Am Ende waren doch die Wähler relativ früh, relativ klar entschieden und haben sich auch nicht mehr so bewegt.
Mhm. Das heißt, diese Riesenempörung, die es dann gab über Wortbruch, über Tabubruch, da wird gar nicht so viel nachhallen. Frau Sevi, was meinen Sie? Sie haben ja ein Buch geschrieben, das heißt Sound der Macht. Und da haben Sie sich damit beschäftigt, wie Politik funktioniert, welchen Gesetzmäßigkeiten sie folgt. Und da habe ich gelesen, ich will das mal zitieren, Wahrheit ist ein Problem für die Demokratie. Denn hier geht es nicht um Wahrheit. In der Demokratie geht es um kollektiv verbindliche Entscheidungen, die wieder zurückgenommen werden können, wenn sich Mehrheiten ändern. Zitat Ende. Das würde Friedrich Merz 1:1 so unterschreiben, oder? Flexibilität gehört zum politischen Geschäft.
Naja, das ist die Quintessenz der parlamentarischen Demokratie. Hier geht es nicht um geoffenbarte Wahrheiten, hier geht es nicht darum, irgendwie in einer fundamentalistischen Version die 10 Gebote aus dem Parlament zu verkünden, sondern tatsächlich Mehrheiten zu suchen, um Entscheidungen zu treffen. Und genau wie wir es jetzt erleben, wir haben ja schon die diversen Ankündigungen, welche Entscheidungen wieder rückgängig gemacht werden sollen in einer neuen Legislaturperiode. Das ist das Geschäft der liberalen, parlamentarisch verfassten Demokratie. Und darauf würde ich auch beharren. Also man kann immer versuchen, sich Mehrheiten zu suchen. Ich will nur in einem Punkt noch mal was ergänzen, nämlich, dass ja in der Sache die Parteien gar nicht so weit auseinander lagen. Es war, glaube ich, alles auch eine große Formfrage, die wir da skandalisiert haben und bei denen wir diskutiert haben, muss das denn jetzt so sein? Ich verstehe das Argument, dass man hier eigentlich symbolpolitischen Signal aus dem Parlament heraus senden wollte. Die Union wollte signalisieren, wir reagieren jetzt, wir machen jetzt was, jetzt gibt es hier irgendwie so eine Art disruptiven Moment. Aber gleichzeitig, weil ich gerade sagte, wie funktioniert eigentlich eine parlamentarische Demokratie, müssen ja sehr viele der Mehrheiten auch hinter verschlossenen Türen gefunden werden. Die potenziellen Koalitionäre von morgen müssten ja jetzt schon genau überlegen, wie kann man das austarieren. Und da ist es dann auch manchmal ein bisschen zu viel, wie soll man sagen, auch rhetorisch und inszenatorisch zu viel Glas wurde auf den Boden geworfen und Scherben wurden produziert, die man vielleicht gar nicht hätte produzieren müssen.
Die Skandalisierung gehört natürlich zum Wahlkampf der SPD und der Grünen dazu. Kann man ja nachvollziehen. Und dann ist es vielleicht auch zum Teil in den Medien auch ein bisschen sehr hoch gespielt worden. Also dass man eben sagt, also das ist jetzt nun wirklich also quasi kurz vor Ende der Weimarer Republik. Und da dachte ich mir auch, Leute, macht es ein bisschen halblang.
Ja, aber es gab schon auch Demonstrationen. Hunderttausende Menschen sind auf die Straßen gegangen. Ne?
Also das aber das waren keine Unionsanhänger, das waren diejenigen, die schon vorher sich positioniert hatten. Und das ist ja auch alles richtig. Um Gottes Willen, ich will jetzt auch nicht so erscheinen, als ob ich es jetzt gut fände, wenn man der AfD auch nur irgendwie den Eindruck erwecken könnte, dass hier eine Brücke gebaut wird. Aber man sollte schon auch die Kirche im Dorf lassen und dann auch genau hinhören. Und ich fand also diese Distanzierung dann und auch diese offensichtliche Abkehr oder dieses Abgrenzen von Friedrich Merz und von der Union fand ich glaubwürdig, wobei ich natürlich zugestehe, innerhalb der Union und auch innerhalb der FDP gab es ja anscheinend selbst ein gewisse Zweifel. Das ist dann tatsächlich, also dieses demonstrative inhaltliche Vorgehen war richtig, die Art und Weise, wie er es gemacht hat, auch dieses rigide nach dem Motto, jetzt gibt es keine Kompromisse mehr, jetzt regiere ich durch, obwohl ich in der Opposition bin. Ja. Also da hat er sich schon ein bisschen sehr vollmundig.
Wir haben noch knapp 4 Minuten, Herr Weimar, welche Koalitionen nach der Wahl möglich und denkbar sind. Das klärt sich am Sonntagabend, übermorgen, wenn die Ergebnisse der Bundestagswahl dann feststehen. Natürlich wird sich dann das SWR-Forum damit beschäftigen. Eine Frage will ich nur stellen, weil sie viel über die Nervosität vor dieser Wahl aussagt. Eine Frage, die jetzt häufig gestellt wurde in den vergangenen Wochen. Wird Deutschland sich angesichts der Herausforderungen, über die wir gesprochen haben, zusammenreißen können? Trauen Sie das den zerstrittenen Parteien zu? In welchen Koalitionen auch immer, Herr Weimar?
Also ich bin optimistisch. Auch wenn ich mir die Eliten der entscheidenden Parteien angucke, wie sie miteinander agieren, wie die konzeptionellen Lösungsansätze da sind. Ich glaube, wir werden eine neue Regierung bekommen, die diese zwei zentralen Problemfelder ernsthaft und konzentriert adressiert. Und wenn die Wirtschaft sich dann erholt, dann können wir vielleicht auch schon im Herbst wieder eine ganz andere Stimmung im Land haben. Also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, das ist jetzt 33 oder die Demokratie steht vor dem Absturz. Ich fühle das überhaupt nicht.
Mhm. Was meinen die beiden anderen?
Also ich schließe mich dem grundsätzlichen Optimismus an, auch wenn die Weltlage natürlich eine schwierige ist. Man wird sich versuchen zusammenzureißen und ich glaube, das wird man erfolgreich tun, dass man zum Beispiel die Koalitionsverhandlungen nicht wahnsinnig lang führt. Mhm. Man wird eventuell eine Lehre ziehen, einen wesentlich kürzeren Koalitionsvertrag machen, eventuell auch sagen, wir verhandeln lieber nochmal nach, was natürlich schwierig ist. Aber eins muss man sich ja, also auch den Hörerinnen und Hörern und uns allen immer wieder ins Gedächtnis rufen. Ob das gelingt, hängt von uns ab, von den Wählerinnen und Wählern. Da ist kein böser Wille von regierungswilligen Parteien. Es hängt von uns ab, ob wir so wählen, dass die Leute tatsächlich, die Parteien tatsächlich handlungsfähig sind.
Frau Sevi,
Es gibt eine schiere Notwendigkeit, sich zusammenzureißen. Ich glaube, die können wir als Wählerinnen und Wähler auch verlangen von politischen Akteuren. Und dieses Signal können alle am Sonntag aussenden.
Frau Sevi, sollte Friedrich Merz Kanzler werden, dann braucht er natürlich ein starkes Mandat, aber das könnte schwer werden. Ne? Er will ja am liebsten ein Zweierbündnis, am liebsten schwarz-rot, da macht er kein Geheimnis draus, aber das könnte schwierig werden.
Ja, das stimmt. Die Mehrheitsverhältnisse im nächsten Bundestag, die sind ja noch offen.
Was und dann?
Dann geht das mühsame Geschäft der Koalitionsbildung mit 3 Parteien, beziehungsweise bei der Union müsste man eigentlich sagen 4 Parteien, geht das wieder los. Und genau das, was Frau Münch gesagt hat, da sind wir dann als Wählerinnen und Wähler auch gefragt, ein bisschen geduldig zu sein. Aber gleichzeitig bei Blick auf die Weltlage müssen diese politischen Akteure sich recht schnell zusammenraufen. Wir brauchen einen politischen Akteur namens Deutschland auf dem internationalen Parkett. Und insofern, das ist das Spiel der parlamentarischen Demokratie. Und jetzt kommt es darauf an, dass eine Koalition sich findet.
Herr Weimar?
Sie haben auch gelernt, ich glaube auch an die Lernfähigkeit der Demokratie. Wir hatten das zum ersten Mal, eine Dreierkonstellation, und sie ist gescheitert, aber alle Beteiligten haben auch ihre Lehren daraus gezogen. Und sie blicken heute mit einem ganz anderen Blick auf die nächste Legislatur. Und deswegen glaube ich, dass die Fehler nicht wiederholt werden. Selbst wenn es eine Dreierkonstellation geben sollte, wird die meines Erachtens deutlich erfolgreicher als die Ampel.
Die nervöse Republik Deutschland vor der Wahl, das war das Thema heute im SWR-Forum an diesem Freitag vor der Bundestagswahl. Ich bedanke mich bei meinen Gästen Ursula Münch, Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing, bei dem Journalisten und Publizisten Wolfram Weimer und der Politikwissenschaftlerin Astrid Sevi von der Leuphana-Uni Lüneburg. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen, dem SWR-Forum. Mein Name ist Gregor Papsch.